Ich lese aus Daniel 6, die Verse 18 bis 29. Es ist jetzt die Fortsetzungsgeschichte zum letzten Sonntag. Ich erinnere noch einmal daran, es ging darum, dass Daniel, der schon hoch betagt war und hoch angesehen im Königreich der Meder und Perser, den der König Darius vorhatte, über alle seine Beamten zu setzen, durch Missgunst und Neid von einigen angeklagt wurde. Sie hatten sich da eine schlaue List ausgedacht und ein Gesetz extra geschaffen, durch das Daniel schuldig werden würde, und zwar aufgrund seiner Frömmigkeit. Sie wussten genau, er wird nicht davon ablassen, seinen Gott anzubeten. Und dann kam es, wie es kommen musste. Er betete dreimal am Tag am offenen Fenster, und da kommt es dann zur Anzeige. Und wir lesen jetzt in Vers 18 bis 29. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und, so war die Strafe ausgesetzt durch das königliche Gesetz, sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und dann brachten sie einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube, und versiegelte der König mit seinem eigenen Ring diesen Stein und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Der König war auch reingelegt, ne? Hat er da etwas unbedacht ein Gesetz geschaffen und dann bereut er es und kann es nicht mehr ändern. Früh am Morgen, bei Tagesanbruch, stand der König auf und eilte zur Löwengrube, und als er zu der Grube hinkam, rief er Daniel mit angsterfüllter Stimme: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zuhielt, dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, o König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube holen. Und als sie ihn herauszogen, fand man keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Daraufhin ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen werfen, samt ihren Familien. Und noch ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern, so viel er verschiedener Sprachen, schreiben: Viel Friede zuvor, das ist mein Befehl. Überall in meinem Königreich soll man den Gott Daniels fürchten und scheuen. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Herr, öffne meinen Mund, dass meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Geschichte, die man kennt aus der Kinderbibel, sie gehört zu den ganz berühmten Geschichten, in jeder Kinderbibel ist sie drin. Viele glauben überhaupt gar nicht, dass diese Geschichte Wahrheit ist. Man hält das alles für Legenden, aber ich, das will ich gleich vorweg sagen, glaube es. Könnte Gott nicht übernatürlich retten, dann wäre es vollkommen sinnlos, überhaupt an ihn zu glauben. Unser Glaube ist gegenstandslos, wenn all die Wunder, die das Wort Gottes uns bezeugt, nicht stattgefunden haben und wenn sie Legenden sind. Der große Theologe, Professor der Theologie, Rudolf Bultmann, hat in den 50er, 60er Jahren kritische Theologie betrieben und gesagt, man kann nicht im 20. Jahrhundert leben und Auto fahren und alle Errungenschaften der Technik nutzen, das elektrische Licht anknipsen und dann diese Wundergeschichten glauben. habe ich dann im Studium gelesen und mich gefragt, was dachte der eigentlich? Was bildet der sich eigentlich ein? Weil man Elektrizität hat und das Licht anschaltet, deswegen meint man, alles zu wissen. Und weil die Wissenschaft bestimmte Dinge hervorgebracht hat, deswegen ist Gott auf einmal ohnmächtig geworden. Was ist das denn für ein sinnloser Gedanke? Mir ist aber damals schon deutlich geworden, es werden einfach Behauptungen aufgestellt. Diese Welt stellt Behauptungen auf. Und dann werden die fraglos einfach hingenommen und sollen gelten. Und steht kaum einer auf und sagt, was ist denn das für ein Unsinn? Und wo sollen das überhaupt hinführen eigentlich, wenn wir sagen, nein, also die Wunder sind nicht geschehen. Das heißt, Gott kann überhaupt gar keine Wunder tun oder er will es nicht, er greift nicht ein in diese Welt, in ihren Geschick. Ja, was ist das denn für ein Gott? Wir brauchen ihn nicht. Ergibt das irgendeinen Sinn, in die Kirche zu gehen, ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, an Gott, den Schöpfer, den Glauben zu bekennen und dann zu sagen, aber er vermag nichts? Ist doch sinnlos. Und wenn man genau hinschaut, dann sind die Gegenargumente auch fadenscheinig, viel zu fadenscheinig, um zwingend diese Zeugnisse der Heiligen Schrift zu widerlegen. Daniels Rettung ist wie eine figürliche Darstellung der Geschichte des Volkes Israel zum Beispiel. Dieses Volk, in dem, kann man sagen, die Volksgeschichte sozusagen verdichtet sich in dieser einen Gestalt Daniel mal hier in der Geschichte. Er wird gesagt, er ist eigentlich dem Tod preisgegeben, todsicher, nicht aus dieser Löwengrube kommt man nicht lebend heraus. Kommt er aber doch, ist wie eine Beispielgeschichte für das Volk Israel, das auf wundersame Weise, trotz Exil, trotz Verfolgung und Bedrängnis, trotz Zerstreuung in der Völkerwelt, über fast 2000 Jahre lang nicht umgekommen ist, in diesem Todesrachen, nicht? Kann man ja hinfahren, wo man will in Europa, da geht man in die Synagoge oder auf den jüdischen Friedhof, da wird man auf Schritt und Tritt mit der Geschichte der Verfolgung des jüdischen Volkes konfrontiert. Sie sind nicht ausgelöscht. Wer also nicht an Wunder glaubt, der muss nur einmal diese unbestreitbare, vor aller Augen offensichtliche Tatsache bedenken, dass es noch nie ein Volk, irgendein Volk in der Weltgeschichte gab, das ohne eigenes Land, ohne eine eigene Regierung und ohne eine eigene Sprache, denn das Hebräisch, was jetzt in Israel gesprochen wird, ist eine Neuentwicklung. Nicht? Die Juden in aller Welt haben die Sprache ihrer Länder gesprochen, die in Russland wohnenden Russisch und die hier in Deutschland lebten, haben Deutsch gesprochen, nicht? Ja, aber das ist nicht das Hebräisch der Bibel und auch nicht das, was heute in Israel gesprochen wird. Also hatten sie das alles nicht und haben trotzdem 1900 Jahre in den verschiedenen Völkern gelebt und haben ihre eigene Volksidentität bewahrt. So etwas gibt es nicht ein zweites Mal in dieser Welt. Völker gehen unter, wenn sie kein eigenes Land haben. Die Goten gibt es nicht mehr. Das ist eine Wundergeschichte, dass nach 1900 Jahren plötzlich dieses Volk auf einmal wieder in seinem Land neu ersteht, nicht? Mit der Gründung des Staates Israel. Und die Geschichte Daniels ist wie ein prophetischer Hinweis darauf, dass Gott sein Volk selbst im Angesicht der Löwen am Leben erhalten wird, wie er es zugesagt hat. Aber nicht nur das jüdische Volk hat sich in all seinen Nöten und aller Nöte zum Trotz an dieser wunderbaren Geschichte von Daniel aufgerichtet, sondern auch die christliche Gemeinde hat darin viele geistliche Wahrheiten abgebildet gesehen und wurde im Glauben gestärkt. Also ich habe jetzt schon den ersten Punkt. Ich bin heute etwas kürzer mit der Predigt. Israel. Ein Hinweis auf Israel. Ist ein Indiz, möchte ich sagen, diese Geschichte des Volkes Israel ist ein Indiz dafür, dass Gott Wunder tut. Klar, es ist nicht gezwungen, kein Mensch wird von Gott gezwungen zu glauben. Gott lässt uns das immer frei. Kann jeder argumentieren, wie er will. Und wenn man einigermaßen intelligent ist, das will ich auch mal noch nachschicken, dann findet man für alles Argumente. Für das eine und für das Gegenteil, das ist nicht schwer. Es gibt gute Gründe, die Geschichte Daniels zu glauben und ich setze daher für den Gottesdienst und die Predigt einfach voraus, dass Daniel ebenso von den Löwen errettet wurde, wie auch Jesus aus des Todes Rachen und aus dem Grabe herauskam. Und das ist mein zweiter Punkt, dass nämlich diese Errettung Daniels ein Sinnbild ist für Jesus Christus, der auch wundersam gerettet wurde. Wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass es auffällige Parallelen gibt zwischen der Daniel-Geschichte und zwischen Jesus. Heute will ich die Liste nun mal ergänzen, um wichtige Punkte und komplett machen. Also wir hatten letzte Woche gesehen, dass sein Gottesverhältnis zum Anklagepunkt wurde. Seine Treue im Glauben war der Hebel, den seine Widersacher ansetzten, um ihn zu Fall zu bringen. Das war bei Jesus genauso. Und auch, dass es aus Neid geschah, wird ja im Evangelium ganz deutlich gesagt. Aus Neid haben sie ihn überantwortet, Jesus. Aber auch, dass Daniel genau wie Jesus vor dem König angeklagt wird. Bei Jesus war es der Statthalter Pilatus, ne? Aber der stand ja für den römischen Kaiser, den repräsentierte er. Und so wie Pilatus, wir kennen es ja aus der Passionsgeschichte, das Urteil eigentlich nicht sprechen wollte, es war ihm unangenehm, nicht? Immer wieder spielt er den Ball hin und sagt, ja, ich finde gar keine Schuld an ihm. So wusste auch der König Darius ganz genau, dass Daniel sich keines Vergehens schuldig gemacht hatte, dass er dieses Urteil verdiente. Und da zögerte Pilatus und zögerte, bis er schließlich dann nachgeben musste, wie auch Darius, bis zum Abend zögert und dann aber doch den Anklägern nachgeben muss. Und dann lesen wir, dass zu Daniel gesagt wird hier von dem König, dein Gott helfe dir. Der König meinte es wohlwollend. In der Passionsgeschichte lesen wir auch diesen Satz. Gott helfe ihm, aber da war es nicht wohlwollend, sondern da war es voller Spott und Häme. Und dann lesen wir hier, wie der Eingang der Grube zu den Löwen mit einem Stein verschlossen wird und versiegelt, wie das Grab einen großen Stein bekommt, der vorgerollt wird. Und so heißt es im Evangelium, dass das Grab mit der Stein versiegelt wurde. Pilatus sollte ein Siegel daran machen, dass sie nicht etwa den Leichnam stehlen und dann sagen, er ist auferstanden. So auch hier in der Geschichte, das königliche Siegel kommt daran. Aber so sicher es auch schien, dass Gottes Knecht Daniel nun vernichtet war, so lebendig trat er hervor und war also ein öffentlicher Beweis der Macht seines Gottes. Und ebenso hat Jesus in seiner Auferstehung gezeigt, dass unser Gott keine Grenzen hat. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Ein Gott, der die Welt erschaffen hat, durch sein kräftiges Wort und durch sein kräftiges Wort trägt und erhält er sie bis heute, sodass die Materie, die eigentlich tot ist, sich irgendwie auf wundersame Weise organisiert und lebendig wird. Nicht? Da entsteht Leben. Wir verstehen das gar nicht, auch die Biologen nicht. Wir können es nur beschreiben, die Prozesse beschreiben. Verstehen tun sie es nicht, auch wenn sie immer anders herumposaunen. Und vor allen Dingen eins kann auch keiner erklären, warum das Leben entsteht im Mutterleibe und ein Mensch groß wird und wächst. Das ist doch komplex und viel schwieriger als einen erwachsenen Menschen, wenn der Körper einmal da ist, am Leben zu halten, nicht? Dann werden wir alt und sterben. Wieso eigentlich? Wieso? Wisst ihr, ihr werdet den ganzen Tag beschallt, dass der christliche Glaube dumm ist und wir doch heute wissenschaftlich sind, aber die Wissenschaften geben uns nicht eine vernünftige Antwort auf die wirklich drängenden Fragen. Es gibt keinen Biologen oder Mediziner, der wirklich die Frage beantworten kann, warum ein Mensch stirbt. Da steht dann auf dem Totenschein, er hat den Herzinfarkt gehabt oder dies oder das oder Krebs, aber keiner kann die Frage beantworten, ja warum denn? Warum entsteht ein Leben so komplex und es ist ein Irrsinn eigentlich, ne, wie die Zellen sich da teilen, milliardenfach zu einem Menschen mit Geist und Verstand. Und dann auf einmal macht das Herz nicht mehr mit und das nehmen wir als gegeben hin und sagen, ja, es ist halt so. Keine Antwort. Die Bibel gibt uns Antworten. Die sind schlicht, dass ein Kind von 3 Jahren verstehen kann, was da gesagt ist, aber die werden in der Welt verspottet. Zuletzt werden die Feinde Daniels dann selbst vor die Löwen geworfen und kommen um. Seht ihr, und so werden die Widersacher Gottes und die Welt ist voll. Die mit ihrem Spott und ihren Angriffen der Gemeinde Jesu zusetzen seit 2000 Jahren und davor schon auch dem Volk Gottes im Alten Bund. Die Widersacher Gottes werden dem Tod preisgegeben. Dem Tod, der Christus nicht töten konnte. Das Grab konnte ihn nicht halten. Er musste aus des Todesrachen wieder heraus, nicht? Weil er der Heilige Gottes war. Aber dieser Tod und dieses Grab, wo sie Jesus hineinversenken wollten, wird das Teil sein aller derer, die in ihren Herzen Feinde Gottes sind. Aber so wie Daniel, und das merken wir hier in der Geschichte, nicht an irgendeinem Punkt auch nur ein einziges schlechtes Wort, kein Wort der Anklage und keinen Gedanken der Rache ausspricht, so auch Jesus. Er sagt, der Menschensohn ist nicht in die Welt gekommen, um zu richten. Jesus lebt, er ist lebendig, aber er ist nicht da, um dich zu richten. Er ist gekommen, um zu retten. Er vergab noch seinen Mördern, die ihn ans Kreuz schlugen, aber trotzdem werden die Menschen einmal gerichtet werden, und zwar aus ihren eigenen Worten. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder aus deinen Worten wirst du gerichtet werden. Die Ungläubigen, die Spötter werden merken, dass sie sich selbst das Urteil gesprochen haben. Einmal. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Daniels Rettung ist ein Sinnbild für unsere eigene Rettung aus dem Tod. Ich werde gleich mit euch ein wunderschönes Lied singen. Warum sollte ich mich den... es mag sein, dass alles fällt. Aber wir hatten gestern hier zur Beerdigung von Dieter Prösdorf das Lied »Warum sollte ich mich denn grämen?« haben wir einige Strophen gesungen, aber ich zitiere mal zwei Strophen, die wir gestern nicht gesungen haben. Da heißt es in Strophe 7, ist das, glaube ich, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus vieltausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann, gehen zu Himmelsfreuden. Was ist das für ein Glaubenszeugnis, nicht von Paul Gerhardt? Man spürt, wie Paul Gerhardt diese biblische Botschaft verinnerlicht hat und wie dabei gerade auch solche eindrückliche Geschichten wie Daniel in der Löwengrube oder die drei Männer im Feuerofen, war ja auch im Daniel-Buch, sozusagen Pate standen, solche schönen Texte zu formulieren. Der Tod kann uns nicht töten, sondern im Tod wird nur unser Geist, unser innerer Mensch, herausgerissen aus so vielen Nöten. Und wer kennt nicht die Nöte dieses irdischen Lebens? Ach, die sind so vielfältig. Sind äußere Bedrängnisse, sind Krankheitsnöte, sind Entzweiungsnöte, Streit und Entzweiung in Familien, Beschwernisse. Alles eigentlich, was Gott gut geschaffen hatte, wird in dieser Welt zerrüttet und angegriffen und zerstört. Die Ehen, die Familien, die Beziehungen zwischen Jung und Alt, alles da. Und wir haben es oft so schwer mit uns selbst, nicht? Man trägt diesen alten Menschen, der immer ein Rebell ist und so viele schlechte Angewohnheiten hat. Wir wollen es ja nicht. Der Apostel Paulus selber schreibt, was ich will, schaffe ich nicht, und was ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Und Martin Luther hat immer gesagt, dann wird dieser Mensch einmal ins Grab sinken und auferstehen wird aber nur das von Gott Erneuerte, das neue Leben, was er schenkt. Und das Alte wird vergehen, wird verwesen im Grab und nicht mehr hervorkommen. Deswegen ist das Gesangbuch voller Lieder, die sagt, das ist Erlösung, wenn wir sterben. Das ist eine ganz andere Sicht auf den Tod. Das ist Erlösung, wenn wir sterben. Aber nicht erlöst, wie das heute die Menschen sagen. Da hat jemand im Krankenhaus gelegen oder auf dem Sterbebett und hat so gelitten. Und dann sagt man, jetzt ist er endlich erlöst. Da meint man von seinen körperlichen Leiden, nicht? Eigentlich im christlichen Sinne ist das anders gemeint. Erlöst im Tode heißt, wir werden jetzt nicht mehr die Beschwernisse dieses irdischen Lebens und Leibes tragen, werden auferstehen in Herrlichkeit und Kraft. Und deswegen ein ganz anderer Blick in diesem Sterben wird unser Leben eigentlich erst vollendet. Und die Danielsgeschichte ist ja auch so, dass diese Geschichte mit der Löwengrube, das ist sozusagen der krönende Abschluss, nicht? Der Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Folgendes geschrieben. Das sage ich euch, liebe Brüder und Schwestern. Es ist auch schon ein Ding, dass er hier die Schwestern nennt. Oft schreibt er einfach nur liebe Brüder, aber hier ist es ihm offensichtlich besonders wichtig, der Gedanke nennt er auch nochmal die Schwestern. Ich sage euch, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Das Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und das Sterbliche die Unsterblichkeit. Wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit und das Sterbliche, die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht im Propheten Jesaja und Hosea auch. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Heerscharen von Menschen sind in ihren Nöten und trotz aller Nöte durch solche Worte wirksam gestärkt worden. Und auch im Blick auf dieses irdische Leben hat das Beispiel von Daniel ihnen Mut gegeben, sich gegen alle Anfechtungen zur Wehr zu setzen. Der Apostel Petrus hat in seinem Brief unseren Widersacher, den Teufel, beschrieben als brüllenden Löwen. Vielleicht hat er da auch die Danielsgeschichte im Hinterkopf gehabt. Er hätte ja andere Bilder auch verwenden können. Er sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, er will uns verschlingen. Was mussten Kinder Gottes in dieser Welt nicht schon alles aushalten bis heute? Aber Gottes Verheißung steht, dass er uns aus des Todes Rachen retten wird. Und das Lied 378 zeigt das, wie Menschen Zuversicht geschöpft haben. Es ist ein Lied aus dem 20. Jahrhundert von einem Liederdichter in den 30er, 40er Jahren. Und deswegen ist uns das vielleicht mindestens geschichtlich noch näher als die Lieder von Paul Gerhardt. Aber ich habe neulich wieder einen Frauenkreis gehabt, da haben wir auch ein Paul Gerhardt-Lied gesungen und da haben die Leute gesagt, das ist doch alles wie heute. Das ist doch aktuell, obwohl es 400 Jahre alt ist. Nee, Gottes Wort bleibt immer aktuell. Lasst uns also dieses Lied jetzt singen und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.